Ja, Einsamkeit begegnen mir natürlich jeden Tag, wenn ältere Leute anrufen. Natürlich gibt es die Menschen, die tot in der Wohnung liegen und werden tagelang nicht gefunden.
Ich lebe hier ganz alleine. Ja. Und damit bin ich sehr zufrieden.
Da ist jemand Mitte 20 und sie hat niemanden, wo sie glaubt, dass sie über ihre Probleme sprechen kann. Und das ist auch eine Form von nicht eingestandener Einsamkeit.
Zwei Drittel der Deutschen sehen Einsamkeit als ein großes Problem an, Tendenz steigend. Dies ergab eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Infratest unlängst veröffentlicht hat. Und Einsamkeit ist nicht mehr begrenzt nur auf Senioren. Einsamkeit kennen Menschen aller Altersgruppen. Es ist ein Problem der Gesellschaft geworden. Welche Wege führen aus dieser Einsamkeit raus? Wie gehen wir damit um? Willkommen zum Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrich Gieneiger. Ein romanischer Kreuzgang, umgeben von einem Kloster, dessen Entstehung vom Mittelalter bis zur Barockzeit reicht. Kloster Steinfeld in der dünn besiedelten Eifel ist weit entfernt von allem, was unseren Alltag ausmacht. Das Kloster könnte ein Schauplatz für einen Spielfilm gewesen sein, etwa Der Name der Rose. Es ist umgeben von bewaldeten Hügeln, kein Zivilisationsgeräusch dringt bis hierher durch. Ein Teil der Gebäude wird an Gäste vermietet. Es ist ein Schauplatz der Entschleunigung, so weit abgelegen und geleitet vom Orden der Salvatorianer. In einem großen Raum auf der Westseite des Klosters ein überdimensionaler offener Kamin, Ölbilder von Äbten aus der Barockzeit. Die Zeit scheint still zu stehen an diesem Ort. Hier treffe ich Bruder Josef. In diesem Raum wurden früher die weltlichen Themen im Kloster diskutiert, erklärt er mir. Einsamkeit. Nur ein Thema in der Welt da draußen. Auch Bruder Josef, ein hochgewachsener Mann mit offenem Blick, kennt dieses Gefühl.
Ich war ein einsamer Mensch. Auch im Kloster kann man einsam sein. Ne? Jeder hat eine andere Vergangenheit. Und dann habe ich hier gesehen, viele Leute, die so einsam waren. Die kamen hier, aber die waren weiter einsam.
Waren es jetzt Gäste oder?
Nein, unsere.
Eure eigene Leute?
Eigene, ich sag,
also Brüder und Schwestern im Kloster.
Ich sage nur von den Patres, die hier waren, oder die Brüder, ja. Und das hat mich so gesagt, wenn du dann alt wirst, wirst du auch so sein.
Sie sind 83.
Die 83.
Sind Sie einsam?
Nein. Warum? Weil einsam ist der, der im Schneckenhaus sitzt. Du musst den begegnen, den Menschen. Und du wirst sehen, was geschieht, wenn du ihn begegnest. Und das habe ich selber mal ausprobiert. Ich war in Bregenz auf dem Bahnhof. Ich habe gewartet auf einen Zug von Wien, sollten Gäste kommen. Da sollte ich sie aufnehmen und dann in unser Kloster in Hörbranz dort bringen. Auf einmal melden sie, der Zug ist 45 Minuten verspätet. Boah. Da sah ich einen Mann, mit einer so Plastiktasche, der wartet auch. Da ging der Bahnsteig hin und her. Ich auch. Und da kam mir diese dumme Idee, ja, sprich mal an, diesen Bahnsteig, ich kenne ihn nicht. Kam ihm entgegen, stehen geblieben. Und dann habe ich den berühmten Witz gesagt, wie geht es dir? Der schaut auf mich. Und da habe ich mich so vorgestellt, was denkt er jetzt? Der Kerl, er weiß, wer ich bin. Ich weiß nicht, wer er ist. Oh, wenn ich sage, ich weiß nicht, wer du bist, dann würde ich sagen, oho. Und da hat er umgedreht das und sagte mir, und wie geht dir? Was hätten Sie mir jetzt gesagt? Da habe ich ihm gesagt, auch schlecht. Fing er an zu lachen, ich zu lachen. Und da haben wir über Gott und die Welt gesprochen. Bis der Zug gekommen ist, haben wir uns die Hand gegeben. Bis heute weiß ich nicht, wer er war. Er wusste auch nicht, wer ich war. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich ein Priester bin oder so. Nein. Aber er war anders. Und da habe ich gesagt, ist das nicht die Einsamkeit? Sprich doch den anderen. Wir sind so viele Leute, eine Menge Leute, aber alle einsam. Warum gibt nicht die Kommunikation zwischen uns, menschliche Kommunikation? Und da ist das Wort Kommunikation wichtig.
Sie hatten mir mal erzählt, wenn man hier aus dem Fenster blickt, ja, der Blick fällt hier raus auf diese Bebauung von Klöstern, wo man nicht weiß, wir könnten 1730, 1840 schreiben, es wäre kein Unterschied. Wenn Sie hier Menschen sehen, Gäste, die hier übernachten, was fällt Ihnen auf?
Also da kommen viele Gruppen, die sind organisiert in sich.
Aber es kommen auch noch die Einsamen.
Aber es kommen auch Einzelne, ja. Die erste Begegnung, da muss ich Ihnen sagen, ich bin jetzt das zweite Mal hier, schon seit 4 Jahren, ja, oder 5 schon. Ich habe noch keinen begegnet, vielleicht Sie sind der Erste, der nicht dann aufgestanden ist, ja, hat gesagt, ja, jetzt muss ich schnell gehen, sonst die essen mir alles weg. Dass er nicht gesagt hat, wissen Sie, das hat mir gut getan.
Aber ist es auch schon vorgekommen, dass manche wieder abreisen, weil sie es mit sich allein nicht aushalten?
Ja, es ist auch so. Es sind Leute, die hier auch kommen, die sind, sagen wir, die suchen schon das, was sie denken, verloren haben. Und das ist manchmal Quatsch, ja. Sei offen, sei offen. In dieser Offenheit, dann findest du da. Aber es sind solche Leute, die kommen und sagen, ja, das wurde mir gesagt, wenn ich das und das mache, ja, wenn ich gehe jetzt in die Kirche und bete und dann, wenn ich dann vielleicht noch einen, der mir noch eine Anweisung gibt, ja, und dann, wenn ich noch dann einen Rosenkranz dazu aufhänge, ja, da komme ich aus dem Schlamassel raus. Ich sagte, nein, das ist falsch, habe ich gesagt, nein. Komm erst als Mensch zu Mensch, wir müssen uns die Barrieren abbauen. Schau dir mal das an und dann vergiss es mal für eine Weile, ja, was ihr dir die Sorgen da zu Hause gelassen hast. Also, schau erst mal auf dich. Wissen Sie, manche haben Angst auch, aus diesem Amsack rauszukriechen, weil die sind unsicher. Ich wäre vielleicht verwundert oder von den anderen. Oder der könnte zu viel von mir erfahren. Ich sage, naja, aber wir sind doch als Gemeinschaft, wir sind alle unter uns. Das ist doch muss so, diese Kommunikation, nicht? Und das ist das, nicht das Steife, so, nicht?
Ich verbringe über einen Tag in Steinfeld. 24 Stunden später, was macht die Einsamkeit mit mir? Irgendwann brauche ich die Armbanduhr nicht mehr und das Gespräch mit Bruder Josef war das Einzige, das ich hier geführt habe. Auf den Spaziergängen rund um das Kloster drängen sich Gedanken auf und verschwinden wieder, dann melden sich Erinnerungen, Ereignisse, die noch nicht abgeschlossen sind, einer Klärung bedürfen, offene Baustellen. Und die Frage, an welcher Stelle des Lebens man in diesen Tagen steht. Zu all dem gesellt sich eine selten wahrgenommene Leichtigkeit. Die Zeiteinteilung ist überflüssig. Wann, frage ich mich, stehe ich eigentlich wieder auf dem Dienstplan? Einen Steinwurf weit vom Kloster entfernt, in einem stattlichen Wohnhaus am Waldrand von Nettersheim, wohnt der psychologische Berater Wilfried Nelles. Er wohnt alleine hier. Ist er einsam?
Ich wohne hier allein und bin damit glücklich. Ich bin in diesem Dorf sogar aufgewachsen, habe nicht immer hier gelebt, lebe seit 30 Jahren wieder hier und ich gehöre nicht zum sozialen Feld des Dorfes. Ich lebe hier ganz alleine. Ja. Und damit bin ich sehr zufrieden.
Jetzt sind wir ja schon bei dem Begriff Alleinsein und Einsamkeit. Da liegen ja Welten dazwischen.
Weil das Alleinsein ist sozusagen etwas Objektives und die Einsamkeit ist ein Gefühl. Ein subjektives Gefühl und hängt viel damit zusammen, wie man mit der Tatsache des Alleinseins umgeht. Wobei man auch bei Alleinsein nochmal unterscheiden muss zwischen der sozialen Ebene und der seelischen Ebene. Ich kann viele soziale Kontakte haben und heutzutage kann jemand 1000 Freunde auf Facebook haben und er ist unterseelenallein.
Macht Facebook einsam?
Das könnte sehr gut sein. Ja. Für mich ist es der Versuch, dem Gefühl der Einsamkeit zu entfliehen. Und die Tatsache, dass wir heute mehr allein sind als je zuvor, diese Tatsache nicht fühlen zu müssen. Einsamkeit oder Alleinsein ist eine notwendige Konsequenz des modernen Lebens. Und zwar nicht auf der sozialen Ebene nur, sondern unserer inneren Haltung, die wir zur Welt haben. Der mittelalterliche Mensch, der fühlte sich noch in der Welt eingelassen. Der hatte Gott über sich, der hatte den Sinn des Lebens, der war ihm vorgegeben. der musste sich nicht selber erfinden. Heute, der heutige Mensch, der moderne Mensch, der steht allein über der Welt drüber. Wir sind nicht in der Natur mehr, sondern wir stehen über der Natur und wollen sie retten. Wir sind nicht mehr im Kosmos drin, eingelassen mit den Göttern oder was immer das war, Gott oder so einer Welt, auch im Sozialen nicht, sondern wir stehen drüber und müssen unser Leben selber erfinden. Und wir müssen unseren Sinn selber erfinden. Und damit sind wir Mutterseelen allein. Man müsste diese Tatsache des Alleinseins, die mit der modernen Welt gekommen ist, ich verurteile das nicht, man müsste sich dieser Tatsache aussetzen, sich ihr stellen und das Alleinsein sozusagen als unsere Lebensgrundlage nehmen. Das ist aber schmerzhaft. Und zunächst einmal kommt dann das Gefühl von Einsamkeit. Und um das nicht fühlen zu müssen, müllen wir uns zu mit solchen Dingen wie Facebook, mit all diesen Likes und Freunden. Wir müssen immer nur Erlebnisse sammeln.
Oder mit Erreichbarkeit rund um die Uhr.
Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Damit man meint, man wäre nicht allein.
Wir kennen uns ein Leben lang. Ich hab dich schon als Kind umarmt. Ich hab mit dir die Jahre gezählt. Mit deinen Träumen habe ich gespielt. Ich hab dir deine Wege gesucht. Ich bin dein Glück und ich bin dein Fluch. Hab dir fast den Verstand geraubt. Du hast trotzdem an mich geglaubt.
Ich bin mit einer älteren Dame verabredet, die vor einigen Jahren ihren Lebensmenschen verloren hat, Carlo. 49 Jahre war sie mit ihm verheiratet. Sie möchte nicht, dass wir ihren Namen nennen. Heute ist sie Anfang 80, durchtrainiert, immer noch sportlich, redegewandt.
Ein kleiner Wintergarten, ein großflächiger Balkon, Bilder an der Wand, unter anderem von Carlo.
Bilder? Die er gemalt hat, das ist sein Vater, das hat er gemalt 1962. Die Sprüche, die dort an der Wand hängen, sind alle von Carlo, immer für mich. Und das Bild ist von seiner geliebten Tochter, als sie 3 Jahre alt war.
Wir wollten gerade mal sehen, da ist ein Katalog ausgebreitet mit seinen Lebensdaten. Fotos von der Bestattung, geboren am 3. März 1927, gestorben am 11. Juni 2015. Wir sehen vor uns das Bild eines schönen Mannes mit einem markanten Gesicht. Jetzt waren Sie ja lange Zeit, viele Jahrzehnte mit dem Mann zusammengelebt. Wie war die erste Zeit dieser Einsamkeit?
Ich möchte aber eins noch sagen, was ich bei der Bestattung unglaublich schön fand. Carlo hat ja gerne gesungen. Er hat früher Musik, wollte er studieren, aber hat es dann nicht getan. Aber er hat schön gesungen und er war, solange wir in Overath wohnten, seit 2007 in einem Männerchor. Und dieser Männerchor, das hat ihm hier in Overath am Anfang von Köln weg sehr viel Freude gemacht. Und er bestattet wurde und wir zuerst unter uns waren, also nur die Familie, so wie er es wollte, kam auf einmal zwischen den Bäumen die Sänger aus seinem Chor.
Wir sehen die Fotos der Bestattung, wir sehen ein, das ist ein Friedenwald?
Nennt sich Friedenwald, ja.
Und an einem Baum ist eine schwarze Tafel angebracht mit seinen Lebensdaten.
Ja.
Wie war die Zeit, als er gegangen war? Sie waren ja viele Jahrzehnte mit ihm zusammen.
Die war natürlich in den ersten Tagen furchtbar. Ich bin ja einen Monat später 80 geworden und meine Tochter wollte mir dann einen Geburtstag machen. Das weiß ich gar nicht mehr. Da war ich also ganz und gar daneben. Und dann habe ich aber gedacht, das hat ja alles keinen Wert. Du bist alleine jetzt hier in der Wohnung und ich habe angefangen aufzuräumen. Die vielen Dinge, die der Carlo hinterlassen hat, er hat Bücher geschrieben, er hat sehr, sehr viel, ja, wie soll ich jetzt das sagen, Sachen da gehabt, die ich einfach aufräumen musste.
Also das bedeutet, die Auseinandersetzung damit hat es leichter gemacht?
Die hat es leichter gemacht, ja.
Steht doch auf dem Shirt, das Sie tragen, do something and thank you today.
Ja. Ja, die hat es leichter gemacht, weil ich natürlich auch viel von ihm gelernt habe in der Zeit oder auch gemerkt habe, was ich gar nicht wusste beim Aufräumen. Das hat mir sehr geholfen und das hat mir gut getan. Ich habe mir dann gesagt, ich darf einfach nicht stillhalten und gar nichts tun. Ich muss an mir selber arbeiten, damit ich das Ganze überwinden kann.
Es gibt ja noch einen Raum von Ihnen. Können wir den mal sehen?
Ja.
So, wir gehen jetzt rüber, raus aus dem Wohn- und Esszimmer.
Also eine Zwei-Zimmer-Wohnung.
Ja. Und jetzt schon ein geräumiges Arbeitszimmer mit hellen Möbeln, einem Schreibtisch und seinen Büchern.
Und einem...
Vieles von Peter Scholl-Latour. Christopher Clark, Die Schlafwandler, Die arabische Welt, ein Buch über den KGB, also über den Bundesnachrichtendienst, überall, also da sieht man schon, da war einer viel unterwegs.
Da war einer viel unterwegs. Hier stand natürlich sein Computer, den ich dann abgeschafft habe. Und da sind Sachen, die er immer um sich hatte. Das ist einen Monat, bevor er den Herzstillstand hatte. Da hat er, nein, zwei Monate, da hat er seinen Geburtstag gefeiert und die ganze Familie kam überraschend, wir wussten es nicht, und haben uns überfallen, brachten ein Buffet mit, Kaffee mit, Kuchen mit und wir haben zusammengesessen. Das sind eigentlich meine Lieblingsbilder, weil das die letzten Bilder sind. Das hat er sich immer aufgehoben, weil er am Anfang auf Wunsch seiner Eltern Buchdrucker gelernt hat.
Also das ist eine Druckertafel mit den ganzen Lettern darauf als Kunstwerk zu sehen. Was waren die schönsten Momente mit ihm?
Also das ist schwer zu sagen, das kann ich nicht sagen. Wir hatten so viele schöne Momente. Wir waren so eins, wir waren immer eins, der Carlo und ich. Ich kann das ganz schlecht sagen, was die schönsten Momente waren.
Gab es ein gemeinsames Lieblingslied, ein Schlager, irgend sowas ähnliches?
Wenn, dann haben wir ganz gern von Elvis Presley Lieder gehört. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt.
Und wir versuchen jetzt mal ein Lied zu finden aus unserem Archiv, Elvis Presley.
Ja.
Wir gehen jetzt wieder raus aus seinem Arbeitszimmer und kommen zurück in das Wohn- und Esszimmer. So. Elvis Presley, schauen wir mal. Da haben wir die CDs. Love Me Tender.
Ja, Love Me Tender auf jeden Fall.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Ohne dich ist alles doof, so steht es in großen Buchstaben auf einer schwarzen, dampfenden Kaffeetasse, die vor Pfarrer Franz Meurer steht. Er ist Seelsorger in der Kölner Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth. Die Menschen in seiner Pfarrei sind nicht eben auf Rosen gebettet. Die Einsamkeit in diesem Wohnviertel, sein Thema.
Ja, Einsamkeit begegnet mir natürlich jeden Tag, wenn ältere Leute anrufen. Es gibt eine Frau, die will jeden Morgen mit mir sprechen, das geht natürlich gar nicht. Die ist gar nicht hier aus meinem Beritt, hier wohnen 25.000 Menschen. Davon, was wir gar nicht wussten, über 2000, über 80 Jahre alt. Natürlich gibt es die Menschen, die tot in der Wohnung liegen und werden tagelang nicht gefunden. Natürlich gibt es die Menschen, die sich isolieren. Aber zusammen mit dem Seniorennetzwerk, zusammen mit vielen älteren Menschen, die sich auch engagieren, versuchen wir natürlich Treffpunkte zu schaffen. Ja, wir versuchen, dass sie zusammenkommen. Wir haben zum Beispiel jeden Montag ein Seniorentreff mit Vorträgen, ja, mit ja, Gedächtnistraining. Die machen aber auch Ausflüge. Eins ist klar, hier ist ein sehr armes Viertel. Bei den Ausflügen bezahle ich immer den Bus, damit sie überhaupt wegkommen können. Das heißt, im Jahr 2035 hat jeder zweite Deutsche keine Kinder und jeder fünfte keine Verwandten bis zum dritten Grad. Das ist eine Riesenaufgabe, diese Einsamkeit, die automatisch rein demografisch kommen wird, zu bearbeiten. Allerdings sind die älteren Menschen, die fit sind, im Kopf fit sind, auch unsere Chance. Unsere Räume, Kirche, Pfarrheim, Jugendheim werden von 35 älteren Menschen, meistens ältere Damen, geputzt, die Putzengel. Danach ist es nicht nur sauber, sondern auch rein. Die Senioren sind auf der einen Seite in der Gefahr zu vereinsamen, im anderen Blick sind sie die Chance der Gesellschaft, wenn sie ihr Potenzial deutlich machen. Allerdings wichtig ist, dass sie Kontakte bekommen außerhalb ihrer Familien. Wenn die Familie zusammenhält, gibt es ja manchmal, ist ja wunderbar, 3-4 Generationen zusammen. Aber rein demografisch ist das leider immer weniger der Fall. Wir haben ja auch einen neuen Beruf erfunden. Im Jahr 2035 jeder zweite Deutsche ohne Kinder. Auf der anderen Seite Förderschüler, schwache Hauptschüler finden keine Lehrstelle, unter 1%. Die sind aber die idealen Begleiter. Also ist es uns gelungen, dem Dr. Lütz und mir mit den Trägern katholischer Krankenhäuser einen neuen Beruf zu kreieren, Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen. Wird jetzt nachgemacht von der Landwirtschaftskammer bundesweit. Das heißt, diese Förderschüler machen 2 Jahre Ausbildung, im 3. Jahr Festanstellung und die machen das, was die Einsamkeit besiegt und was jede Krankenschwester, jeder Pfleger will, zuhören, beim Essen dabei bleiben, Rummikop spielen, vorlesen, eine CD gemeinsam aufnehmen, sich die Sorgen der Alten, der Senioren und Kranken anhören, Dementen die Füße waschen, Spiele machen. Das heißt, all das, was Einsamkeit überwindet, das Potenzial ist da. Aus meiner Sicht liegt es dran, ob wir in der Gesellschaft genügend Hirn bekommen. Ja,
aber Einsamkeit ist nicht nur ein Problem der Alten.
Nein, Einsamkeit ist natürlich ein Problem der ganzen Gesellschaft. Wir haben mehr Kommunikationswege denn je und mehr Leute sitzen allein zu Hause, ist ganz klar. In die alte Mittelschicht ist aber immer prekärer. Die hat immer weniger Geld und im Alter, Witwenrente 60%, ist es so ein Problem, die Wohnung zu behalten. Dann bekommt man Grundsicherung und dann steht man schnell ganz allein. Stefan Grünewald vom Rheingold-Institut spricht von der erschöpften Gesellschaft. Wir müssen diese Erschöpfung überwinden und uns deutlich machen, die Kapitalisierung der Welt alleine reicht nicht. Es muss auch in den Fädeln, es muss in den Sozialräumen der Kontakt untereinander organisiert werden. Wir machen das ja mit den Kirchengemeinden, mit dem Seniorennetzwerk. Wir sehen aber, der Abstand nach oben, was man da alles machen könnte, ist recht groß.
Schließlich bekommen wir Besuch. Ein junger Lehrer türkischer Herkunft, auch er war in der Sozialarbeit tätig, Emrah Teşlan. Offener Blick, ein Mann, der sich seine Neugier auf das Leben erhält. Einsamkeit unter jungen Menschen. Als Pädagoge hat er entsprechende Einsichten.
Ja, da kommt es dann auch hin und wieder mal vor, dass man das dann so ein bisschen so wahrnimmt, dass einige Kinder oder Jugendliche keinen Anschluss entweder in ihrer Klassengemeinschaft finden, aber auch nicht in der Schule.
Wie zeigt sich das? Welche Verhaltensmerkmale sind da zu finden?
Ja, die sind dann also in erster Linie natürlich introvertiert, ne, dass sie dann einfach nur in sich gekehrt sind, auch den Anschluss auch gar nicht suchen oder teilweise sind es dann auch gewisse Ängste, dass sie dann irgendwie abgewiesen werden. Es gibt auch Fälle, also Mobbingfälle natürlich, die wir glücklicherweise bei uns an der Schule nicht haben, aber die ich von anderen Schulen auch kenne, weil ich auch so Workshops gegen Mobbing und um die Klassengemeinschaften zu stärken, hatte ich das auch mal eine Zeit lang gemacht und da gab es dann auch so Fälle, die gar nicht so augenscheinlich waren, dass man die gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Also bei den Jungs war es dann eher so, dass man das sieht, dass man das merkt, wenn sie gemobbt werden. Das ist dann sehr offensichtlich, aber bei den Mädchen war das dann halt. Gerade Jungs gehen sehr offen damit um und wenn sie einen nicht leiden können, dann zeigen sie das verbal auch und die können das dann gar nicht so unterdrücken oder auch gar nicht so verschleiern, wie zum Beispiel Medien. Also es sind nur einzelne Beispiele gewesen und ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, auf keinen Fall, aber ich habe festgestellt, dass die Vereinsamung bei den Mädchen viel schneller geht und viel intensiver, weil es dann halt sehr subtil ist. Wenn Mädchen zu einem Mobbing-Opfer werden, das kriegen auch die Lehrer nicht mit. Das kriegen, wenn dann, nur die Mitschüler und Mitschülerinnen in erster Linie mit, die dann halt nicht in diesem Netz dann mit drin sind. Die vereinsamen dann halt natürlich, weil sie dann nicht den Anschluss finden in der Klasse, auch nicht in der Schule, weil die müssen ja dann auch mit der Zeit mitgehen, sei es jetzt modisch, also vom Kleidungsstil her. Ich sage jetzt mal von der Musikrichtung oder von anderen Hobbys.
Also wer die neueste Mode trägt, die neuesten Handys hat und so weiter, es könnte ein Versuch sein, Anschluss zu finden, Gemeinschaft zu spüren.
In erster Linie, ich sage jetzt mal ganz oberbegrifflich, Kleiderkodex. Gerade in der Regelschule achten die Leute wirklich drauf, wer hat was an. Was für Geräte hat der, also was für ein Smartphone oder was für einen Stand. Aber in erster Linie geht es schon darum, wer hat denn Markenklamotten und wer sieht denn gut aus, in Anführungsstrichen, mit seinen Markenklamotten.
Gibt es welche, die sich dem erst gar nicht stellen?
Gibt es auch. Das finde ich dann aber auch total stark. Die sind dann auch in ihrem Selbstbewusstsein sehr stark und auch in ihrem Charakter. Und dementsprechend ist es dann auch nicht so möglich, also die lassen sich da nicht mitziehen und auch nicht beeindrucken und sind dann aber auch so vom Charakter her so gefestigt, dass sie dann auch sich dagegen stellen können und aber auch gegenwirken. Und denen das aber auch überhaupt nichts ausmacht, wenn die dann halt zu denen gehören, die nicht unbedingt jetzt ganz weit oben sind, also die dann super angesehen sind. Das interessiert die dann nicht. Das finde ich dann auch total klasse. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world.
Das hier, der Friedhofsgärtner fährt einen besonders sportlichen Stil mit dem kleinen Lieferwagen mit Grünzeug. Verschwindet wieder. Ich sitze mit Werner Hübner, dem Psychologen, im Eingangsbereich der Trauerhalle. Auf dem Sürter Friedhof. Eine Halle, die wirklich nichts Fröhliches an sich hat. Die Farben sind hier vollkommen verbannt. Man sieht hier einsame Menschen an den Gräbern stehen zu manchen Tageszeiten. Deswegen haben wir diesen Ort bewusst gewählt, um über das Phänomen zu reden. Was Sie als Psychologe erleben an Einsamkeit, welche Formen sind das?
Es sind Menschen, die klagen über Einsamkeit und sagen, ich habe zum Beispiel eine nahestehende Person verloren und jetzt muss ich mein Leben neu ordnen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin zwar auch in Gemeinschaft, aber da fühle ich mich auch nicht zugehörig. Ich bin praktisch einsam unter anderen jetzt, weil eine wichtige Person, die immer bei mir war, jetzt nicht mehr da ist. Ich glaube, mein Leben überhaupt nicht mehr ordnen zu können. Und dann suchen sie Rat und kommen zu mir in die Praxis.
Gibt es auch Fälle, denen man nicht helfen kann?
Es gibt keinen Fall, den ich kenne, wo ich zum Beispiel nicht habe helfen können oder verweisen können oder so etwas. Also Einsamkeit macht nicht unbedingt Spaß, möchte ich mal sagen. Also Einsamkeit ist etwas, was in dem Fall, wenn es um eine psychologische Praxis geht, eher erlitten wird. Es gibt Menschen, auch große Philosophen, die suchen die Einsamkeit, um möglicherweise noch näher bei sich zu sein. Das heißt, sie suchen gar nicht die Nähe zu anderen, sondern wollen im Kontakt zu sich sein.
Aber also Jesus 40 Tage in der Wüste.
Beispielsweise. Oder Nietzsche in Frankreich. Mhm. Ne, so in, das war die richtige Location, die Einsamkeit dort, um zu sich zu kommen. Das gibt es auch, nicht aber im Kontakt mit jemandem, der sagt, ich brauche jetzt Hilfe, sondern das sind die allerwenigsten, die die Einsamkeit gut handeln können.
Was sind das für Menschen, die gut mit der Einsamkeit klarkommen?
Die schon auch vorher, bevor vielleicht irgendetwas passiert ist, guten Kontakt zu sich selbst hatten. Das heißt, die waren nicht abhängig von beispielsweise Personen, von Gruppen, von, ich sag mal so, auch nicht von Netzwerken, ob das jetzt die im virtuellen Raum sind oder die live geschehen, sondern sie konnten auch sich gut selbst aushalten. Sie brachten sich selbst Blumen mit, um den Tisch zu dekorieren, konnten sich selbst ein leckeres Essen kochen, hatten Spaß daran, allein in einen Film zu gehen. Das heißt, sie genießen dann auch oder genossen das auch innerhalb beispielsweise einer Partnerschaft, auch das Alleinsein durchaus als eine genussvolle Angelegenheit zu leben.
Und das andere Extrem?
Das andere Extrem, ich bin nicht vorbereitet. Ein plötzliches Ereignis und ich bin allein. Und darauf bin ich nicht vorbereitet. Jetzt kommt das, was ich nie glaubte, was mir geschehen ist. Und ich muss jetzt mit etwas ganz Plötzlichem fertig werden. Und da hilft mir auch nicht, das schaffst du schon und wir helfen dir, sag Bescheid, wenn wir vorbeikommen sollen. Da ist wirklich etwas passiert, was nicht durch, also zunächst mal nicht durch soziale Netzwerke reparierbar ist.
Ab welcher Situation wird es wirklich gefährlich?
Es ist dann besonders gefährlich, wenn man versucht, beispielsweise Hilfsmittel von außen hinzuzunehmen. Das heißt, ist gegen Einsamkeit ein Kraut gewachsen und man findet dann ein Kraut, das kann Alkohol sein, das kann Beruhigungsmittel sein und so und ähnliche Dinge, wo man dann glaubt, darüber, über den Schmerz mit einem Mittel, mit einem Zusatzmittel, mit einem Surrogat hinwegzukommen. Wenn es nicht Menschen sind, wenn es nicht Live-Kontakte sind, sondern externe Mittel, dann wird es sehr gefährlich. Und die habe ich in der Praxis auch.
Jetzt haben Sie auch selber Kinder, die sind auch in sozialen Medien unterwegs, in Netzwerken?
Gelegentlich. Ich glaube, sagen zu können, da sind nicht nach Feierabend ständig im Gucken, wo könnten meine 3000 Freunde sich jetzt gerade bewegen, sondern sie gucken mal, auch vielleicht interessiert, so das glaube ich von meinen eigenen Kindern selbst. Kenne aber andere, die davon leben, dass sie geliked werden, dass sie glauben auch, die mögen mich tatsächlich. Das ist so erstmal so schlecht nicht, wenn man gemocht wird. Das kann sein, dass man vielleicht auch nach einer, ich sag mal so, nach einem Schicksalsschlag oder nach einer Trennung, die man nicht vorausgesehen hat. Das kann zunächst mal sein, dass es dem Selbstwert gut tut, geliked zu werden. Nun wäre es ganz schön, wenn dann auch sozusagen der Spurwechsel passieren könnte, wenn aus den Netzkontakten einige Live-Kontakte werden könnten. Und dazu braucht es dann eventuell auch eine Unterstützung, sich das zu trauen, weil möglicherweise gab es in Partnerschaften sowas wie Selbstverständliches, das ist unsere Gruppe, mit denen treffen wir uns und jetzt fallen die möglicherweise weg. Also wichtig ist, wenn ich etwas ändern möchte für meine Einsamkeit, dass ich vielleicht auch mich wirklich mal frage, was will ich eigentlich? Wenn ich jetzt nicht mehr einsam sein will, suche ich eine Partnerschaft oder suche ich Anschluss an einen Kreis, suche ich einen neuen Freundeskreis, suche ich eine Begleitung für mein Hobby und das sehr planvoll machen. Also als wäre ich im Beruf und würde sagen, ich habe jetzt ein Projekt und da müsste ich mir jetzt mal so etwas skizzieren, so Gedanken machen und dann so gucken, was hätte denn den größten, zunächst kurzfristigen Erfolg.
Ich bin verabredet mit einer Frau, die sich als Anwältin des Kindes versteht. In dem Café, in dem wir uns treffen, hängen Fotos von Kölner Stadtansichten, unter anderem die Rheinbrücke, auf der zahllose jung verheiratete Paare Schlösser angebracht haben. Die Schlüssel wurden in den Fluss geworfen als Faustpfand gegen das Verlassenwerden. Die Frau, die ich hier treffe und die nicht genannt werden will, ist unter anderem tätig in der Telefonseelsorge. Einsame Menschen, die sich melden, outen die sich gleich?
Also die Einsamkeit kommt so etwas versteckter in den Anrufen vor. Und das ist ihnen gemein, weil normalerweise werden Probleme aufgrund der Anonymität bei uns schon offener angesprochen. Aber was schon mal erwähnt wird, ist, dass sie alleine leben oder dass sie niemanden haben. Oft kommt aber auch erst im Laufe des Gespräches raus, dass diese Menschen sehr, sehr einsam sind und niemanden haben, mit dem sie sprechen können.
Gibt es darüber hinaus weitere Gemeinsamkeiten, wo Sie merken, da ist möglicherweise sogar Gefahr in Verzug?
Gemeinsamkeiten finde ich nicht, weil es gibt sehr unterschiedliche Altersgruppen, die anrufen. Also es ist nicht so, wie man sich vorstellt, dass nur ältere Menschen anrufen, die sehr alleine sind, sondern es kann auch junge Menschen geben. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ich fühle mich alleine gelassen, und wenn ich dann nachfrage, ja, von wem wünschen Sie sich denn mehr Aufmerksamkeit oder Zuwendung, dann kann durchaus rauskommen, ich habe einen Freund. Aber jetzt, wo es mir schlecht geht, kümmert er sich nicht. Und andere Menschen, die sind dann zum Beispiel älter, da rede ich dann drüber im Rentenalter, und die darüber sprechen, dass, wenn ich frage, wo ist denn eine Möglichkeit von Ihnen, mit jemandem darüber zu sprechen, was Ihnen drückt, wo dann rauskommt, ich habe niemanden. Und die sagen, sie kennen niemand, die einen wären gestorben, bei den anderen möchten sie nicht sprechen, oder die Nachbarn wären so unangenehm und Freunde hätten sie nicht oder hätten sie nicht mehr.
Können Sie die Arbeit am Telefon als Telefonseelsorgerin als Lebensschule bezeichnen?
Es ist auf jeden Fall etwas, was mich noch mehr über das Leben lehrt, als das, was ich in meinem Alltag gewöhnlicherweise erlebe. Weil die Menschen sind so, so unterschiedlich, die bei uns anrufen, dass ich immer wieder Dinge höre, von denen ich überrascht bin, dass es sie gibt, oder wie Menschen mit ihren Lasten umgehen, auch im positiven Sinne, was sie überhaupt an Schmerzen und an Verzweiflung und an Einsamkeit tragen, bis sie bei uns anrufen.
Ohne dass wir jetzt Hinweise geben, wer diese Leute sein könnten, könnten Sie das etwas konkretisieren, was das für Lasten sind?
Teilweise sind es rein körperliche Lasten, also da geht es dann um Schmerzen und was die Menschen, die anrufen, ertragen müssen an körperlichen Schmerzen. Teilweise sind es psychische Belastungen. Also das, was sie selber erleben, was ihnen entweder angetan wird von ihrem Umfeld oder was sie als Belastung, emotionale, psychische Belastung erleben und was sie bis dazu bringt, dass sie ernsthaft erwägen, aus dem Leben zu scheiden.
Wann fühlen Sie sich nach solchen Gesprächen beschenkt?
Ich fühle mich beschenkt, wenn das Gespräch so in Fluss gekommen ist, dass ich das Gefühl habe, da ist ein Draht zwischen der anrufenden Person und mir entstanden und es ist ein wirklicher, aufrichtiger Austausch entstanden, sodass es nicht nur so 0815 Gespräche, wie sie im Alltag halt häufiger stattfinden, sind, sondern dass ich wirklich das Gefühl habe, da sind wir ein Stück Weg gemeinsam gegangen.
Sie haben angedeutet, dass nicht jeder Anrufer gleich zu erkennen gibt, dass genau dieses, die Einsamkeit, das große Problem ist. Gibt es bestimmte versteckte Hinweise, bei denen bei Ihnen die Alarmglocken angehen?
Es ist als Entree oftmals von einsamen Menschen, dass gesagt wird, ich bin ja so froh, dass ich Sie am Telefon habe. Oder sogar gesagt wird, dass ich mit jemandem sprechen kann. Ein Einzelfall war so, da sagte mir eine Anruferin, sie hat seit einer Woche mit niemandem mehr gesprochen. Aber oft kommt es etwas mehr um die Ecke. Dann wird so harmlos angefangen, ich muss ja noch so viel im Haushalt machen. Und dann wird so über alltägliche Kleinigkeiten gesprochen. Und ich frage mich dann, wieso ruft die bei mir an, um mir zu sagen, dass sie den Hund ausführen muss oder im Haushalt noch die Wäsche runterbringen muss. Und das sind dann deutliche Hinweise, dass das ein Mensch ist, der so einsam ist, dass er noch nicht mal jemanden hat, mit der sie dann über Alltäglichkeiten reden kann. Oder was mich zuletzt auch mal sehr mitgenommen hat, war eine junge Studentin, die angerufen hat und die gesagt hat, sie hat Probleme in ihrem Studium. Und dann habe ich gesagt, ja, was sagen denn ihre Kommilitonen dazu? Und dann sagt sie, ja, ich traue mich mit niemandem darüber zu sprechen. Und da im weiteren Gespräch war das mit dem Trauen dann so, dass es rauskam, sie hat niemanden, mit dem sie sprechen kann. Und das sind dann schon Momente, wo ich dann auch denke, da ist jemand Mitte 20 und sie hat niemanden, wo sie glaubt, dass sie über ihre Probleme sprechen kann. Und das ist auch eine Form von nicht eingestandener Einsamkeit. Loneliness is a place that I know well. It's the distance between us and the space inside ourselves. Is the chattering in your head? It's the call of the living and the race from life to death. Oh, and I know. Yeah.
Einsamkeit. Die Belästigung durch dich selbst, sagt der Autor Werner Schneider. Oder ein idealer Zustand, wenn man sich die Menschen aussuchen kann, die man meidet, meinte Karl Kraus. Oder eine Gefängniszelle, die sich nur von innen öffnen lässt, sagte Alfredo Lamont. Auszüge waren das aus dem Lexikon der boshaften Zitate, erschienen im Eichborn Verlag. Das war das Wochenendjournal, die Deutschen und ihre Einsamkeit. Ihnen ein sonniges Wochenende. Am Mikrofon verabschiedet sich auch für Technik, Regie und Musik Ulrich Gieneiger.